ich glaube, meine größte Prägung ist die Angst vor Liebesentzug, die Angst vor Nicht-Genügen und die Angst davor, dass die Bindung zu den anderen Menschen reißt.
Wie Liebe wächst.
Beziehung, Entwicklung, echte Geschichten.
Der Podcast für Paare mit
Andreas
und Sandra Scherrer. Hallo lieber Andreas.
Hallo liebe Sandra.
Hallo an dich da draußen. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Wie Liebe wächst. Ja, ihr bekommt ja ganz tiefe Einblicke in unsere Partnerschaft und wir erzählen euch auch sehr viel Persönliches. Und so in diesem Zusammenhang möchten wir uns auch vorstellen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Und heute wird Andreas beginnen und wird euch einen Einblick in seine Geschichte und in seine größten Herausforderungen in unserer Partnerschaft gewähren. Andreas, magst du mal beginnen?
Also ich habe sehr lange so ein ganz klassisches Leben geführt, in dem ich eine Karriere verfolgt habe, in der Annahme, ja, wenn ich schön Geld verdiene und erfolgreich bin im Beruf, dann wird sich dann das Leben schon richtig fügen und alles wird gut werden und ich werde glücklich sein bis ans Ende meiner Tage quasi. So, das war sehr lange mein Konzept. Das hat sich auch lange gut angefühlt. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, das war irgendwie eine furchtbare Zeit. Ich habe relativ früh das erste Mal geheiratet. So, und mit 26 ist dann mein Sohn auf die Welt gekommen. Ich habe einen mittlerweile erwachsenen Sohn aus erster Ehe. Und dann ist der Beruf gekommen und der Sport und ich habe viel geleistet und dann auch viele Erfolge erzielen können in diesen Bereichen, auch im Job. So, das war sehr lange mein Konzept. So, das habe ich auch gekannt, halt aus meiner Familie. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben das alle so gemacht und so muss man das machen. So, das war so mein Konzept.
Ja.
Und ich mag mich gut erinnern, es gab dann so einen Schlüsselmoment in so irgendwo um die Midlife-Opportunity-Phase herum, also irgendwo zwischen 45, 46 rum war ich da, wo es darum ging, ich möchte noch mal eine Ausbildung machen irgendwie. So, man hatte dann plötzlich das Gefühl, man müsste wieder mal die Schulbank drücken. Und ich hatte dann wie zwei Optionen. Das eine war, ich mache eine Ausbildung, eine Weiterbildung in Marketing. Und die andere Option war, ich gehe mehr ins Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das war für mich ein total neues Feld, aber das ist aufgepoppt. Wahrscheinlich nicht zufällig in dieser Zeit.
Also du warst irgendwie auch bereit dafür.
Genau, genau. Ja, vermutlich ist schon dieser Gedanke, ich möchte noch mal was lernen, irgendwie aus diesem Gefühl, irgendwie muss da noch was anderes sein, entstanden.
Ja.
So. Und ich habe mich dann schlussendlich wirklich für diese Persönlichkeitsentwicklung entschieden, weil ich schon auch damals schon gemerkt habe, dass die Dinge, mit denen ich auch im Beruflichen angestanden bin, so also wie ich mit den Mitarbeitern umgegangen bin, warum sie gekündigt haben, warum sie geblieben sind und so, dass das eigentlich nichts mit Marketing-Know-how oder irgendwas zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Thema Zwischenmenschlichem und halt, was ist meine eigene Wirkung und meine eigene Persönlichkeit.
Ja.
So bin ich dann eigentlich auf diesen Weg gegangen. Und ja, und dann wurde ich auch immer offener und interessierter für so Themen. Und also sich halt auch mit der inneren Welt zu beschäftigen, nicht nur mit dem Tun im Außen, sondern aha, wer bin ich dann überhaupt und was treibt mich an und so weiter. Und wie es der Zufall oder vielleicht auch nicht der Zufall wollte, bist dann du auch in mein Leben gekommen. Also wir haben uns im Beruf kennengelernt, haben eine kurze Zeit lang nur zusammengearbeitet.
Ja.
Und haben uns dann aber sehr schnell ineinander verliebt und so hat unsere Geschichte dann auch begonnen. Und das war dann eine sehr, sehr turbulente Zeit, weil ich hatte zu dieser Zeit eine eigene Marketingagentur mit doch einigen Mitarbeitenden und meine damalige Frau hat in dieser Agentur gearbeitet und dann hat parallel dazu unsere Geschichte begonnen und das war dann schon sehr, sehr herausfordernd für alle Beteiligten.
Ja, also es ging wirklich drunter und drüber.
Das kann man so sagen,
Ja.
genau. Genau. Aber wir haben uns in dieser Zeit dann wirklich auch für uns entschieden. Es war oft sehr schwierig, weil
Ja.
halt viele äußere Umstände da waren, viel Einfluss vom Umfeld, viele eigene Programme, auf die kommen wir dann noch. Und das war sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Genau. Und ich habe mich dann im Jahr 2017 scheiden lassen. Wir sind 2014 zusammengekommen. 2017 haben wir uns scheiden lassen. Da habe ich mich scheiden lassen. Und ja, so hat sich dann unsere Geschichte und unsere Liebe immer weiterentwickelt. Zu Beginn noch so mit dieser Energie, wir gegen den Rest der Welt. Oder? Das war lange so unser Programm. Wie sich das dann auch jetzt vor einem, eigentlich noch nicht so langer Zeit, haben wir gesagt, diese Phase ist jetzt abgeschlossen. Und genau.
Ja.
Ja, das ist so meine Geschichte. Ich möchte noch eine kurze Anekdote erzählen, die ich finde, ist sehr prägend auch, warum ich überhaupt mich entschieden habe, so wie einen neuen Abschnitt in meinem Leben dann zu gestalten. Also ich habe dann auch ja die Agentur losgelassen, ich habe die verkauft, jetzt vor einigen Jahren. Und das Schlüsselerlebnis war eigentlich das. Ich war so in dieser Phase, wo alles im Umbruch war und total auf der Suche, ja, wie geht es weiter? Und natürlich irgendwo auch orientierungslos war ich in einer Buchhandlung und habe vor diesem großen Regal mit all diesen Lebensberaterbüchern da gestanden und habe dann ein Buch mir gegriffen, das heißt Grundrecht auf Glück. Und da geht es um die Philosophie des Bruttonationalglücks. Das ist eine Philosophie, die aus Bhutan kommt. Und das für mich, und ich habe dieses Buch also wirklich innerhalb einer Woche verschlungen. Und das war für mich sehr augenöffnend, weil mir das gezeigt hat, dass das Konzept, das ich bis dahin gelebt habe, also das Materielle anzuhäufen und über das Materielle dann zu Glück zu kommen, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass das ein Konzept aus dem Westen ist und wir das so entwickelt haben und meinen, es ginge nicht anders.
Ja.
Aber dieses Bruttonationalglück, das kommt aus Bhutan. Hat gezeigt, ah, man kann die Dinge ganz anders betrachten. Also da geht es darum, eben nicht den Umweg über das Materielle zu machen, sondern sich direkt zu überlegen, ja, was ist denn wichtig, damit ich ein Leben in Glück und Wohlbefinden führen kann? Und was braucht es für Umstände dazu? Das kann die Regierung dann machen oder man kann es auf persönlicher Ebene machen. Das sind dann Dinge wie Community, also die Gemeinschaft um einen herum, die Gesundheit, die Zeit verfügen, dass man Zeit hat für die Dinge, dass die Natur intakt ist, dass man die Kultur pflegt, dass man sich weiterbilden kann und so weiter. Also alles Dinge, die wir wahrscheinlich auch aufzählen würden, wenn wir sagen, ja, was ist uns wichtig für Glück, oder? Und Geld ist da auch ein Faktor, aber halt nur einer von neun. Es geht um neun so Faktoren. Und das hat mich dann schlussendlich schon dazu bewogen zu sagen, hey, also ich möchte wirklich einen neuen Abschnitt in meinem Leben auch starten und ich möchte einen Beitrag auch leisten, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen, anders zu machen, mehr Bewusstsein in die Welt zu bringen und auch selber halt auf diese Forschungs- und Entdeckungsreise zu gehen.
Ich nehme an, das war auch alles mit Ängsten verbunden.
Glaube, meine größte Prägung ist die Angst vor Liebesentzug, die Angst vor Nicht-Genügen und die Angst davor, dass die Bindung zu den anderen Menschen reißt. So, ich glaube, das ist so meine Urangst. Und ich glaube, die kommt aus der Kindheit, weil ich da vermutlich das so erlebt habe, dass ich ja. Es ging vor allem darum, wie kann ich meine Gefühle leben in der Kindheit. So, ich habe wie erlebt, dass wenn ich meine Gefühle und meine Bedürfnisse voll lebe, dass sich dann die Menschen von mir abwenden, also meine Eltern.
Vor allem Wut.
Vor allem Wut, ja, vor allem, also das ist das, was ich mich am meisten darin erinnere. Vielleicht waren es auch andere Gefühle, aber das ist das, wo ich auch ein paar klare Bilder dazu habe. Vor allem Wut, dann wenden sich die Menschen von mir ab. Und ich habe dann die Strategie entwickelt, dass ich alles daran setzen muss, dass die anderen Menschen in Bezug auf mich gute, positive Gefühle haben, damit ich eben diese Liebe bekomme. So, das war eigentlich meine Grundstrategie durchs Leben. Die hat in der Kindheit sicher Sinn gemacht, damit ich nicht alleine war. So, ich hatte ja keine andere Möglichkeit, als bei den Eltern zu bleiben. Das war lebenswichtig. Aber ich habe das dann halt sehr lange auch ins Erwachsenenleben mitgenommen und das hat sehr viel geprägt. Und wie du sagst, ich habe dann halt gedacht, ja, wenn ich dann Dinge mache, die eben den anderen gefallen und sie dann positive Gefühle haben, wenn ich das dann noch mit sehr viel Anstrengung mache und schwierige Dinge meistern, dann kriege ich bestimmt noch mehr Liebe.
Und also das ist ja auf der einen Seite zahlst du dafür einen hohen Preis, weil du deine Bedürfnisse in den Hintergrund stellst und so die Energie und Fokus komplett auf den Bedürfnissen und Gefühlen der anderen Menschen hast. Das ist so die Schattenseite. Und die Sonnenseite ist ja auch, dass es eine Ressource ist, weil du dann beispielsweise sehr, sehr gut und erfolgreich in deinem Job warst, weil du deine Kunden sehr zufriedenstellen konntest.
Ja, mir wurde im Nachhinein bewusst, dass ich, das war zwar eine Marketing- und Werbeagentur, aber eigentlich habe ich Sicherheit verkauft den Kunden. Also, weil sie bekamen natürlich durch mich dann ein gutes Gefühl. Die hatten vielleicht ein Problem und dann kam ich zu ihnen und wenn ich wieder gegangen bin, dann waren sie wie befreit, haben gesagt, ah, super, du hast eine Lösung und jetzt fühlt sich das wieder gut an und ich habe natürlich dann die Anerkennung bekommen in Form von der Bindung und natürlich auch in Form von Geld. Genau, aber hatte natürlich dann alle Probleme bei mir, weil ich musste ja das dann irgendwie lösen und das ging oft halt einfach mit sehr viel Anstrengung einher.
Und es gab ja auch Momente, in denen ich zu dir gesagt habe, wie kannst du mit diesen Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten? Das sind schreckliche Menschen. Was lässt du dir da alles gefallen? Das kann doch nicht sein. Also das war für mich so ein absolutes No-Go. Und ich stellte dann so fest, für dich war das wie so Teil des Ganzen, das gehörte wie dazu. Und je schwieriger der Kunde, desto besser war es. Also so kam es mir irgendwie vor.
Ja, es hat natürlich voll meine Strategie bedient. Also wenn es richtig anstrengend ist, dann ist es richtig gut und dann bekomme ich richtig viel Liebe. So, und deshalb habe ich mir diese aus deinen Augen unmöglichen Kunden und für mich halt sehr anspruchsvollen, schwierigen Kunden gesucht, weil ich gedacht habe, also wenn ich es mit denen schaffe, dann bin ich richtig gut. Und ich konnte ja das auch, aber es ist natürlich
Absolut.
der Grad auch zur Manipulation ist dann auch sehr schmal. Also ich war auch ein Meister in der Manipulation, hat diese guten Gefühle zu vermitteln und genau, sowohl bei Kunden wie auch bei Mitarbeitenden.
Das ist ja ganz spannend und ist ja auch so ein bisschen noch eine Überleitung eigentlich auch, wie sich das Muster in unserer Partnerschaft zeigt. Weil, wie Andreas gesagt hat, waren wir zu Beginn Arbeitspartner und diese Strategie, also so zu manipulieren, um irgendwo diese Harmonie herzustellen und dann das trotzdem ohne Streit. Also ich habe das so erlebt, dass du ja versuchst, ohne Streit und Auseinandersetzung trotzdem an dein Ziel zu kommen. Und das war dann eben so diese Manipulation. Und ich habe das vor allem in der Agentur erlebt, dass das mit den vielen Mitarbeitenden wunderbar funktionierte und mit mir dann eben nicht. Also wir hatten bereits in der Agentur hatten wir super heftige, also wirklich richtige, richtige Auseinandersetzungen. Und das hat, ja, also mit viel Wucht auch, weil ich irgendwie wollte ich wie diese Wut, die wollte ich irgendwie, wie spür, also ich wollte diese Manipulation nicht, ich wollte deine Wut. So, ja. Und das zeigt sich ja eben auch so in unserer Partnerschaft. Wie erlebst du das da?
Ja, also mir kommen jetzt zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist so das Thema, ich leiste etwas Tolles und ich bekomme dann dafür Liebe. So, das ist so das eine Muster. Also zum Beispiel, wenn ich etwas für dich, oder sag mal, ich mache etwas im Haus, ich baue irgendeinen Tisch oder so, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Wenn ich das aber für dich machen kann, und du das auch nicht erwartest zum Beispiel, ich kann das als Überraschung für dich machen, dann ist das ein großer Antrieb für mich. Dann mache ich das richtig gerne, weil ich denke, ah, und dann freust du dich ja, weil ich so etwas Tolles gemacht habe. Und dann bekomme ich bestimmt von dir Anerkennung und Liebe.
Ja, du bist dann mein Held.
Genau, ich sage, ja, jetzt, das war toll, oder?
Ja.
Und natürlich mit der Falle drin, dass wenn du es jetzt vielleicht dann nicht so toll findest oder jetzt nicht auf das anspringen willst, weil ich ja auch ein bisschen nach dem fische dann, dass dann halt das wieder mein Trauma bedient, oh, das war jetzt doch nicht gut genug, ich muss was Tolleres machen, so bekomme ich nicht die Liebe, die
Und eben, das
ich
ist ja
mir
auch ein
wünsche.
bisschen manipulativ, weil du ja dann Dinge nur tust mit der Sehnsucht nach dieser Bestätigung und nach der Liebe von mir.
Ja, natürlich. Wir diskutieren aber ja oft über das, oder? Was sind überhaupt die Antriebe von Menschen? Und
Ja.
ich glaube, ich sage jetzt mal, Bindungsmuster, die aus der Kindheit entstanden sind, ich glaube, die treiben uns alle irgendwo an. Und am Schluss geht es immer darum, dort eigentlich zu versuchen, diese Muster zu bedienen,
Ja.
solange man die nicht, sich nicht deren bewusst ist und sie auch nicht heilen kann. So, das ist so das eine Beispiel, oder? Und ich glaube, das andere, was du vorher auch angesprochen hast, ist so unsere Streitspirale, oder? Wie so ein Streit bei uns sehr lange und auch sehr heftig abgelaufen ist. Ich glaube, mittlerweile sind wir ein bisschen weiter schon, manchmal auch nicht.
Ja, also ich glaube, wir haben uns schon entwickelt.
Ja, wir haben uns ganz bestimmt entwickelt, aber manchmal fallen wir auch wieder
Ja,
zurück, so ins
absolut.
Reptilienhirn und dann
Absolut.
kommen alle unsere alten Muster wieder.
Ja.
Aber wir erkennen es dann meistens rechtzeitig wieder oder zumindest im Nachhinein so. Genau. Magst du mal erzählen, wie so eine Spirale abläuft? Vielleicht so, was bei dir zuerst passiert?
Also so das Grundmuster von unseren Konflikten läuft eigentlich so ab, dass ich irgendwas thematisiere, was für mich nicht stimmt. Und ich versuche das noch in relativ neutralem Ton zu platzieren bei Andreas. Aber es hat vermutlich schon eine Ladung drin. Also der Vorwurf, der schwingt schon mit. So. Und also er muss mitschwingen, weil ich mache dann die Erfahrung, dass der Andreas wie zumacht. Ich dringe dann nicht zu dir durch und also ich mache die Erfahrung, dass du mich wie nicht hörst, nicht verstehst, dass vielleicht sogar so ein bisschen runterspielst oder in deine Erklärungen reinkommst oder also es ist so ganz, ganz mühsam für mich und triggert natürlich eine meiner Wunden. Und dann werde ich immer wütender und wütender und immer lauter, weil ich dann immer mit mehr Druck versuche, so diese Schutzhülle von dir zu durchdringen und in dein Hirn reinzukommen und dir das so reinzuhämmern. Darum geht's und das und das und das und so. Und das gelingt dann sehr bedingt. Ja. Und also ich werde dann oft sehr laut, sehr wütend, zeige auch meine Furie, bin sympathisch sehr aktiviert. Ich kriege dann auch meinen Killerblick und greife da verbal sehr an. Ja.
Und so typischerweise passiert dann bei mir als erstes als Reaktion auf deine Wut, weil Wut ist für mich total schwierig auszuhalten, weil ich ja eben gelernt habe, ah, wenn man wütend wird, dann ist keine Liebe mehr da. Ist das für mich total schwierig und mir passiert das dann auch. Also ich verliere dann wie irgendwie die Bindung zu dir. Ich merke, die ist jetzt total bedroht. Ich habe Angst, dass jetzt die Liebe weggeht und im schlimmsten Fall du weggehst und ich dann alleine bin, ich dann sterbe. Das ist so das Muster aus der Kindheit. Und deshalb versuche ich als erstes mit allen Mitteln wieder Harmonie herzustellen. So, das ist das, was ja dich dann so auf die Palme bringt, weil ich dann versuche, dann das runterzuspielen und zu sagen, nein, aber so schlimm war es doch nicht und ach jetzt, du hast ja auch schon und ich versuche das so eigentlich, ja, irgendwie zu schlichten und wieder zu regeln, damit die Harmonie sich wieder herstellt, aus dieser Angst vom Verlust der Bindung.
Genau. Und aber irgendwie eben, also brauche ich dann deine Wut? Also irgendwie. Ich provoziere das
Ja, du lässt
wirklich,
nicht
ich
locker dann.
lasse nicht locker, bis du dann auch in diese Wut reinkommst. Also wieso diese Schwelle überschreitest von welche du eigentlich mega Angst hast.
Ja.
Und dann kommst du in diese Wut und dann geschieht ja dann meistens auch das, wovor du Angst hast. Ich gehe davon, knalle die Türe zu oder also ich breche wirklich diese Bindung ab und bestrafe dich mit Liebesentzug.
Genau, das ist dann recht krass. Und es braucht viel, weil ich merke dann so dieses innere Ringen zwischen, eigentlich bin ich schon total in der Wut.
Ja.
Ich glaube, eigentlich schon recht schnell,
ja.
Aber natürlich gleichzeitig in der Angst vor meiner eigenen Wut, weil mein Kopf das Gefühl hat, er wüsste, was dann passiert.
Ja.
Nämlich, dass du dann eben weggehst, wenn ich meine Wut auch rauslasse. Aber irgendwann, du kannst das meisterlich mich dann wirklich so weit bringen, bis es mir dann irgendwann den Deckel lupft. Und dann wirklich, dann werde ich total wütend, dann bricht es so richtig aus mir heraus. Und dann gehst du davon.
Ja.
Knallst vielleicht noch die Türe zu oder irgendwas. Und dann kommt wieder mein Verschmelzungstyp, der das Gefühl hat, ich muss jetzt dir nach und das möglichst schnell wieder schlichten, weil ich halte diese Bindung eigentlich nicht aus.
Ja.
So, das fühlt sich echt bedrohlich an für mich.
Ja, genau.
Und ich glaube, auch im Nachgang kann man auch sagen, ist für mich viel schwieriger, wenn jetzt vielleicht 1-2 Stunden danach das immer noch nicht besser ist, bin oder war früher ausgeprägt, ich in der Regel der dann wieder auf dich zukommt und versucht, können wir uns nicht mal in den Arm nehmen und ist doch wieder gut jetzt. Und
ja.
Was dann bei dir gar nicht geht, oder?
Genau.
Was dann wieder Widerstand her aufruft. Oder?
Ja, genau. Und was da bei mir noch alles darunter steckt, das hört ihr dann in der nächsten Folge.
Ja, dürft ihr schon gespannt sein. Okay, jetzt wollen wir aber auch so ein paar Tipps auch noch geben, was wir dann machen, was wir mit der Zeit für uns auch entwickelt haben, was uns sehr hilft.
Unbedingt, also weil wir stellen ja fest, dass die meisten Paare diese Muster haben. Also schaut da auch bei euch mal hin. Wir haben das auch entdeckt, eben, dass es eigentlich immer, egal welches Streitthema es ist, und darunter ist immer das gleiche Muster.
Es kann aber auch umgekehrt sein,
genau,
zwischen Mann und Frau.
Also. Absolut, absolut, absolut. Aber schaut mal, ob ihr diese Muster entdeckt. So. Und das ist eigentlich wirklich so der erste Schritt, dass ihr euch das bewusst macht. Und jetzt möchten wir euch gerne noch sagen, was uns auch hilft, um halt in solchen Situationen auch wieder mehr Ruhe ins System reinzubringen, weil unsere Nervensysteme, ich habe gesagt, ich bin dann sympathisch voll aktiviert, ich bin im Kampfmodus. Und da gibt es dann eben auch Tools, damit sich unser Nervensystem wieder beruhigt, damit wir überhaupt einander begegnen können.
Ja, also für uns ist das, der Überbegriff dafür ist, eigenen Raum schaffen. Mhm. Also dass man wirklich einen eigenen Raum hat, und das meinen wir jetzt auch wirklich physisch. Wir haben bei uns jetzt das Glück, dass wir es uns so einrichten konnten in unserem neuen Zuhause, dass wir beide eigene Räume haben, in die wir uns dann zurückziehen können. Weil gerade für mich, solange ich in dieser nahen Beziehung bin, auch in dieser physischen Beziehung zu dir, ist es für mich wenig möglich, wieder so in die Selbstständigkeit zu kommen und in die Ruhe zu kommen. Also ich muss mich dann irgendwie rausnehmen, was oft sehr schwer fällt, und in mein Zimmer gehen und mich mit mir selber beschäftigen.
Mhm.
So, das hilft mir, dass ich dann wieder zur Ruhe kommen kann und wieder mein Nervensystem, das ja total alarmiert ist, weil ich das Gefühl habe, ich verliere dich jetzt.
Ja.
Und es fühlt sich wirklich so an.
Ja.
Ich habe schon oft gedacht, jetzt ist fertig, obwohl es eigentlich logisch betrachtet überhaupt keine Gefahr bestund.
Ja.
Dafür, dann kann ich mich da wieder beruhigen. Mhm. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Zimmer sein, sondern das kann auch einfach eine ruhige Ecke sein. Oder man kann auch rausgehen, spazieren, also an die frische Luft gehen. Einfach, dass man einen Raum für sich schafft.
Genau, oder ins Auto sitzen oder auch ein Schild an die Schlafzimmertür hängen, dass man jetzt irgendwie eine Stunde für sich Ruhe haben will. Gerade wenn ihr noch vielleicht mit Kindern zusammenlebt oder auch ihr in einer kleinen Wohnung keine Zimmer habt, in die ihr euch einfach so schnell zurückziehen könnt, dann versucht das halt, also werdet da auch kreativ. Wie der Andreas gesagt hat, es geht einfach darum, euren eigenen Raum zu schaffen. Das kann auch im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Auto, draußen, im Wald oder wo auch immer sein.
Und ich glaube, die erste Aufgabe ist, sich diesen Raum, diesen eigenen Raum auch innerlich zu erlauben. Das war gerade für mich zu Beginn sehr schwierig, weil ich ja als Verschmelzungstyp und als Typ, der immer die Nähe sucht, immer im Kontakt bleiben will. Und das für mich dann sehr schwierig ist, wenn ich mich dann rausnehme. Oder weil ich denke, nein, wenn ich jetzt auch noch weggehe, ich muss doch jetzt an dir dranbleiben, sonst ist es sicher dann vorbei. Also ich muss gucken, dass du wieder gute Gefühle in Bezug auf mich hast, dass ich mir selbst erlaube, jetzt in meinen Raum zu gehen.
Ja.
Also wörtlich gesprochen, aber auch bezüglich dem inneren Raum gesprochen. Ah, ich darf das jetzt und ich muss das jetzt auch für mich machen. So, das ist wie der erste Schritt, der eigentlich noch wichtiger ist, als dass man irgendwo einen Raum hat, wo man das auch machen kann.
Ja, genau. Und das ist also wirklich auch ja, mit Blick auf euer Nervensystem. So wir sind so soziale Wesen, dass sich die Nervensysteme aufeinander einschwingen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn ihr Streit miteinander habt und der eine hat ein aktiviertes Nervensystem bezüglich jetzt eben, also sympathisch kommt in diesen Kampf-Flucht-Modus, dann, auch wenn ihr vielleicht sogar noch einigermaßen ruhig sprecht, spürt das der andere Mensch bzw. sein Nervensystem trotzdem schon und kommt auch schon in diese Aktivierung rein. Und so schaukelt ihr euch eben gegenseitig hoch. Also es sind vor allem auch eure Nervensysteme, die sich bedroht fühlen und sich dann eben auch kampfbereit machen. Und um diesen Kreislauf zu unterbrechen, auch wenn es schmerzhaft ist und oft für einen von beiden viel schwieriger, ist es wirklich die beste Lösung, einfach mal physische Distanz herzustellen. Mindestens mal aus dem Raum zu gehen. Bitte sagen, dass ihr wiederkommt.
Das ist nicht zu viel Stress.
Oder? Ja, das war ja für dich auch mega, mega wichtig, dass wenn ich aus dem Raum bin, dass es dann mir dann nach ein bisschen Üben, konnte ich dann plötzlich auch sagen, ich komme wieder.
Ja, du bist in der Wut, knallst die Tür, aber sagst, ich gehe jetzt, aber ich komme wieder.
Ja. So. Und das ist so ein wichtiger Satz für das Nervensystem von Menschen, die so eben so,
also für mich.
Also jetzt für dich und eben für diese Nähe- und Verschmelzungstypen ist das ganz, ganz wichtig. Aber es braucht eigentlich wirklich, vor allem wenn ihr so stark aktiviert seid, braucht es diese physische Distanz, dass ihr nicht gleich wieder vom anderen Nervensystem getriggert werdet.
Mhm.
Ja,
mhm.
Genau.
Und erlaubt auch, wir machen mit dem total gute Erfahrungen, dass wir auch mal längere Phasen ohne einander machen, also dass ich irgendwo ein paar Tage wegfahre oder du, und dass wir dann wirklich auch physisch getrennt sind voneinander. Und für mich jetzt so als Verschmelzungstyp, der sich oft mehr mit den Gefühlen der anderen auseinandersetzt als mit den eigenen, ist es auch wichtig, dass ich dann mir eine Zeit verschaffe, in der ich auch nicht in Kontakt bin mit anderen. Also nicht, dass ich jetzt eine Woche wegfahre, dann aber noch 7 Kumpels mitnehme oder irgendwie, ich weiß nicht was, einen Surfkurs buche, sondern dass ich wirklich Zeit für mich habe, um wieder in meine Wahrnehmung zu kommen und in meinen eigenen Raum zu kommen. Das ist total wichtig und ich habe mit dem super gute Erfahrungen gemacht. Man kann dann plötzlich auch wieder klarer auf Sachen blicken und ich kann auch viel schneller die Liebe zu dir wieder spüren, weil eben diese Interaktion zwischen unseren Nervensystemen nicht mehr da ist, weil ich mich beruhigen kann. Und dann ist für mich ist das einfach wahnsinnig wertvoll und ich kann das euch allen wirklich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr so ein Typ seid, wie jetzt ich, so dieser Typ, der halt diese Nähe sucht und diese Verschmelzung sucht.
Ja, also es ist auch für mich, ich bezeichne mich als Autonomie-Typ, es ist auch für mich mega wichtig, dass ich eben das kann ein Abend sein, wie Andreas gesagt hat, mehrere Tage oder vielleicht wirklich auch mal ein paar Wochen, dass ihr einfach mal mit euch in Kontakt sein könnt. Und wir wissen, dass das nicht für alle Menschen gleich einfach ist, aus den Gründen, die jetzt Andreas beschrieben hat, weil dann die Angst ist, dass wenn ich mir diese Autonomie gestatte und beispielsweise 3 Wochen alleine wegfahre, ja,
ist sie dann noch da, wenn
bin
ich
zurückkomme? Bin ich dann noch da, genau so. Also diese Unsicherheit, die ist einfach im Nervensystem drin und das basiert auf Kindheitserfahrungen. Und das, aber gleichzeitig ist es eben für manche Menschen auch schwierig, sich dann so selbst zu begegnen. Weil es kann auch sein, wenn im Außen nichts mehr ist, also eben, er geht nicht mit Freunden weg oder mit dem Surfkurs, sondern ihr seid allein und verbringt den Tag so mit euch in eurem Rhythmus, dann kann eben auch diese Leere auftauchen oder vielleicht auch Gefühle, die ihr im Alltag wunderbar unterdrücken könnt, weil der Tag voll ist. Und wenn ihr dann aber mal Zeit habt für euch alleine, dann kann das eben hochkommen. Da können auch ganz tiefgreifende Fragen hochkommen und so. Und das ist ja ein bisschen das, was wir Menschen auch nicht so angenehm finden und auch versuchen so zu verhindern. Aber auch das sind so wichtige Prozesse.
Also ich höre das ja viel von anderen Menschen, dass sie sagen, na, ich kann nicht alleine in den Urlaub fahren, ich halte das keinen Tag alleine aus.
Ja.
So, und dann seid dann auch nicht zu streng zu euch selber, sondern versucht da so Schritt für Schritt euch ranzutasten, versucht vielleicht zuerst mal einen Abend alleine oder mal einen Tag und nicht gerade die volle Ladung, sondern dass man da so Schritt für Schritt vorwärts geht. Und ich muss mittlerweile sagen, ich schätze diese Zeiten total für mich, die sind sehr wertvoll. Und ich spüre dann auch die Liebe zu dir, Sandra, wieder viel stärker, die Verbindung zueinander. Weiß wieder, bin dankbar dafür, was wir haben, was man dann oft so in diesem Strudel und in dieser Interaktion dann vielleicht gar nicht wahrnehmen kann.
Ja. Ja, danke vielmals, lieber Andreas, für diesen
dir,
Einblick in deine Geschichte und in deine Herausforderungen.
Die ja so einen großen Einfluss auch auf unsere Beziehung hat. Und auf die Beziehung grundsätzlich, die ich mit Menschen habe.
Ja, genau.
Gut.
Ja, dann auch herzlichen Dank an euch und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns jetzt schon und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss zusammen.